sollte ich Gast bei Herrn Krämer heute sein. Geht aber leider nicht, da sein Kanal für Hangout-Gespräche noch gesperrt sind. Deswegen jetzt die Ansage bzw. die Ankündigung erstmal von mir. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Mein Name ist Kemal Cem Yılmaz. Ich werde von nun an ab und zu Gespräche führen, offene Diskussionen führen, kontroverse Gespräche führen auf diesem Kanal. Pro Dissensio. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil wir an einem Punkt angelangt sind in unserer Gesellschaft, wo es scheinbar unmöglich geworden ist, dass kontroverse und offene Diskussionen und Diskurse geführt werden, abseits des Mainstreams, abseits der genehmigten und anerkannten Stränge und Persönlichkeiten. Das heißt, wenn jemand aus dem Raster fällt, dann wird er entweder ignoriert oder darf gar nicht stattfinden. Und das Ganze wollen wir hier aufbrechen. Wir wollen hier anständig und vernünftig über alle möglichen Themen, die von Bedeutung und von Interesse sind, sprechen. Und da freue ich mich sehr, dass der Frank zugesagt hat. Frank Krämer kennen sehr viele, mich wahrscheinlich nicht so viele. Und wir machen das jetzt so rum, dass ich sozusagen durch Frank vorgestellt werde, weil eigentlich ich ja sein Gast sein sollte. So.
Ja, Kima.
Da du aber, Frank, gesperrt bist, noch bis März, haben wir jetzt gesagt, wir machen das auf meinem Kanal und du lädst das dann zusätzlich bei dir hoch.
Ja.
Und genau.
Ja, erstmal herzlichen Dank. Ja, es ist diese YouTube-Zensur-Terror. Also ich hatte ja ein Video gemacht zur Veranstaltung Rock gegen Überfremdung. Und mir wurde natürlich nicht gesagt, warum. Das Video hat natürlich wieder gegen alle möglichen Richtlinien verstoßen, wurde gelöscht und ich habe eine zweimonatige Sperre bekommen. Die läuft ich glaube 28 Tage hat der Februar dieses Jahr wieder, 28. Februar aus. Und deswegen haben wir halt eben gesagt, wie der Kemal schon gesagt hat, auf seinem Kanal. Und ja, dann erstmal Dankeschön, dass dir diesen Kanal eingerichtet hast, das war ja eh geplant und ja, ich freue mich, dass ich indirekt quasi dein erster Gesprächspartner bin. Wir hatten uns ja überlegt als Thema Heimat und Identität, der grobe Rahmen, den wir besprechen wollen und ich würde sagen, dass du vielleicht ein paar Worte zu deiner Person den Zuschauern mitgibst, weil ich hatte mir ein paar Sachen notiert. Du hast ja eine recht interessante Vita. Du bist unter anderem auch Klavierpädagoge. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Oder erzähl erst mal ein bisschen was von dir.
Ja, also mein Name ist Kemal Cem, wie schon anfangs erwähnt. Ich bin geboren und aufgewachsen in Deutschland. Bin türkischer Herkunft, wie man an meinem Namen ja erkennen kann. Genau, und die Fragen der Identität und Heimat und dieser Zwiespalt, den habe ich natürlich als jemand, der hier als Fremder geboren und aufgewachsen ist, sozusagen mein Leben lang erlebt und mich damit dann auch zwangsläufig beschäftigt. Politisch bin ich eigentlich immer schon interessiert gewesen, also sowohl geschichtlich als auch politisch und bin dann irgendwann sozusagen aus einer gewissen Resignation heraus, was die Linken und auch die Parteien und auch die CDU und so angeht, bin ich dann irgendwann auf die Suche gegangen, was es denn noch so gibt in der politischen Landschaft und in der Publizistik in Deutschland und habe mich dann auch sozusagen geöffnet gegenüber rechteren oder sogenannten nationaleren Strömungen und habe da halt auch viele Einblicke und gewinnbringende Erkenntnisse für mich erlangen können. Ja, da können wir später nochmal detaillierter drauf eingehen. Natürlich komme ich von meiner Biografie her aus einer, sage ich mal, eher aus einer migrantischen Perspektive. Das heißt, ich habe natürlich auch in meiner Kindheit und Jugend bestimmte Erfahrungen gemacht, die viele Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund wohl machen. Auch darauf können wir später nochmal etwas genauer eingehen. Nun bin ich aber in vielen Punkten, sage ich mal, habe ich Erkenntnisse für mich selber schon, bevor ich mich auf die Suche begeben habe, erlangt, die vor allen Dingen ein Identitätsproblem bei den Deutschen sozusagen, ja, also wo das Identitätsproblem bei den Deutschen eine wichtige Rolle für die gesamte Problematik hier spielt. Das habe ich halt schon, sage ich mal, vor 8, 9 Jahren ist mir das so klar geworden. Ich habe nebenbei, neben meinem Studium auch, bin ich auch viel Taxi gefahren und dann bekommt man halt auch einen sehr tiefen Einblick, sage ich mal, so in das Seelenleben einer Stadt, ja, in der man
Aber
sich.
es ist ja schon eine interessante Feststellung, dass das Identitätsproblem ja bei uns Einheimischen liegt und nicht bei den Migranten, oder?
Ja, also wenn bei den Einheimischen jetzt nicht so, dass wenn da eine klare Haltung zur eigenen Identität und zur eigenen Kultur da wäre, ne, wenn es da einen Grundkonsens gäbe, sage ich mal, bei den Deutschen an sich, dann gäbe es wahrscheinlich auch sehr viel weniger Probleme mit Ausländern oder mit irgendwelchen fanatischen Strömungen innerhalb der Migrantenszene oder sowas, ne? Also solche Sachen würden sich dann mehr oder weniger von selbst erledigen. Kurz noch mein Beruf. Also ich habe Musik studiert und Musikerziehung. Das heißt, ich bin Diplom Musikpädagoge mit Hauptfach Klavier, bin auch gleichzeitig Pianist, habe viele Konzerte gespielt in meinem Leben, habe auch einige Werke komponiert. Genau, das ist mein Beruf. Und ich bin derzeit hauptsächlich freiberuflich unterwegs und genau, und bin auch politisch halt interessiert und habe mich jetzt entschieden, nachdem ich in den vergangenen 6, 7 Jahren immer wieder mal eher anonym Beiträge zum politischen Diskurs beigetragen habe, habe ich mich jetzt entschieden, weil wir jetzt einfach an einem Punkt angelangt sind, wo einfach so ziemlich alles ins Stocken gerät. Also es gibt eine Diskursverweigerung von der linken Seite und ich finde diese Diskursverweigerung sehr gefährlich und auch unberechtigt und deswegen gehe ich jetzt einfach einen Schritt nach vorne und ich spreche mit Rechten und mit Nationalen und sonst was und ich zeige, dass man das sehr gut machen kann, ohne dabei zu hetzen oder Menschen zu diffamieren oder sonst was.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ansinnen. Und vor allem dieses Hetzen, was immer erzählt wird, das ist ja im Grunde genommen jegliche Kritik an dem, was wir heute haben, egal wie die ausfällt, das wird immer gleich als Hetze bezeichnet und somit außerhalb des Diskurses gestellt. Wo ich mich manchmal frage, ich diskutiere ja auch viel auf Facebook, wo dann gesagt wird, ja, du bist ja nur am Hetzen. Ja, dann frage ich mich mal, wie könnte denn eine Kritik der Masseneinwanderung aussehen, ohne als Hetze zu gelten? Ja, das ist ja auch ein Punkt des Migrationspaktes, den ja auch die BRD unterschrieben hat, wo ja gesagt wird, dass es ja schon, ich glaube, sogar als strafbar gilt, diesen Pakt oder die Migration an sich in Frage zu stellen oder zu kritisieren. Das heißt also, ja, man hat überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen und überhaupt eine andere Position zu vertreten. Und das ist ja ein Riesenproblem, was immer gesagt wird, ja, wir sind ja hier auf dem Staat, den freiesten Staat, den es jemals auf deutschem Boden gegeben hat. Und dann hat man aber überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwie einen Diskurs überhaupt führen zu können, ne? Außerhalb der Mainstream-Geschichten, was du eben schon gesagt hast. Es gibt ja einmal die veröffentlichte Meinung, das ist das, was eben in der Zeitung steht, was im Fernsehen läuft. Und dann gibt es natürlich die öffentliche Meinung, das, was die Leute tatsächlich beschäftigt. Aber gut, da können wir später noch drüber eingehen oder darauf. Jetzt ist es ja so, du hast es schon angesprochen, die Identitäts- oder Identitätskrise bei uns einheimischen Deutschen. Jetzt war ja das Verhältnis zwischen Deutschen und Türken, sagen wir jetzt mal so die letzten 100 Jahre, nicht das schlechteste. als Kemal Atatürk hat ja eigentlich so eine Reformation angestoßen in der Türkei, war ja diese Bewegung hieß ja Jungtürken, meine ich, ne? Das war ja so diese säkulare Türkei, wenn man so will, nach dem Osmanischen Reich. Und eigentlich könnte man ja Kemal Atatürk oder so eine Art Nationalist, kann man auch sagen, oder?
Ja, klar. Also Nationalismus spielt in der Gründungszeit der Türkischen Republik eine wichtige Rolle, ne? War damals im Modernen. Wobei man muss dazu sagen, also die Bewegung der Jungtürken, die geht schon zurück aufs 19. Jahrhundert. Also Atatürk war gewissermaßen ein Teil der jungtürkischen Bewegung und er ist halt aus dieser jungtürkischen Bewegung, er hat sich sozusagen daraus kristallisiert und hat dann quasi seine eigenen Ideen noch dazu gebracht, beziehungsweise hat Dinge, die da schon vorbereitet waren, mit aufgenommen. Also diese jungtürkische Bewegung geht quasi auf die letzten 20, 30 Jahre des 19. Jahrhunderts zurück und ist im Grunde eingeleitet worden durch die Osmanen selber. Also Jungtürken waren im Grunde hohe Offiziere oder gut ausgebildete Leute, die halt in Europa waren oder in Frankreich und Deutschland eben, sage ich mal, längere Aufenthalte hatten oder halt inspiriert auf jeden Fall dadurch waren und diese Idee der Nation und der freien Nation, diesen Nationalismus sozusagen dann mit rübergetragen haben, ja. Eines modernen Staates, die Idee eines modernen Staates im Gegensatz zu der sozusagen ja, heruntergewirtschafteten und abgedroschenen Monarchie, ja, wie das Osmanische Reich ja war. Daraus ist Atatürk halt hervorgegangen und klar, ja, Nationalismus war damals eben Nationalismus im Grunde eine der sechs Säulen auch, auf die der Kemalismus sozusagen beruht und auf die der türkische Staat aufgebaut ist, ne?
Und was waren dann die anderen fünf? Also wenn eine der Nationalismus war, kriegst du das noch hin?
Da müsste ich jetzt noch mal kurz nachschauen. Also Demokratie, Laizismus, Nationalismus und warte mal, also kann ich gleich mal nachschauen, kann ich gleich noch mal
Ja.
anbringen.
Ja. Aber so, ich sag mal, wie entspannt das Verhältnis war, so muss man ja sagen, dass mit einem starken Anwachsen der Türken in der deutschen Gesamtbevölkerung, also diejenigen, die hier in der BRD leben, haben sich ja gewisse Spannungen aufgebaut, ja. Und ich denke mal, ein großer Teil, der dazu beigetragen ist, diese Willkommenskultur. Ja, wir hatten es ja eben schon mal angesprochen und du hattest es angesprochen, diese Identitätslosigkeit der einheimischen Deutschen. Und ja, gerade diese Willkommenskultur, die ist ja sehr einseitig. Ja, also könnte es durchaus damit zusammenhängen, dass man immer nur ja, gibt, man fordert nie. Oder wie siehst du das? Oder wie nehmen das viele Migranten wahr, diese Willkommenskultur? Ist das wirklich so, dass sich tolle oder dass sie sich toll eingeladen fühlen und sagen, Mensch, hier kann man jetzt super leben und die Deutschen sind alle so nett? Oder ist das eher nachteilig, dass man diese Gebermentalität hat?
Also da bin ich vielleicht ein bisschen jetzt die falsche Adresse, weil wenn wir von Willkommenskultur sprechen, dann sprechen wir ja 2015 plus folgende, ne? Also die Willkommenskultur davor gab es ja diesen Begriff gar nicht.
Ja, aber es ist ja schon so, dass seit über einem halben Jahrhundert ja Deutschland über die Migration dass seit über einem halben Jahrhundert ja Leute nach Deutschland hergeholt werden, ne? Also gerade in den 70ern war das ja ganz stark über die Asylschiene, ne? Und davor waren es ja dann die Gastarbeiter, ne? Und jetzt 2015 hat es jetzt natürlich stark nochmal nach oben geschaukelt, aber Migration gibt es ja eigentlich schon seit 50 Jahren. Ne?
Ja gut, aber da muss man schon sehr differenziert vorgehen, finde ich. Also weil wenn man jetzt den Begriff Willkommenskultur auf die letzten 60 Jahre versucht sozusagen anzuwenden, dann finde ich das schon sehr problematisch. Also was ich mit Willkommenskultur in Verbindung setze, ist ein völlig chaotisches, ja, undurchdachtes und ja, so rein moral, pseudomoralistisches, sozusagen Unterfangen, was 2015 im Zuge dieser Migrationsströme, die man dann als Flüchtlingsströme sozusagen vermarktet hat.
Also du meinst dieses offene
Bild? Damit verbinde ich diese Willkommenskultur, die es im Grunde, die es gar nicht gibt und die es auch nie gab. Ja, es gibt, also da muss man halt klar unterscheiden. Die Gastarbeiter sind halt durch ein Abkommen damals nach Deutschland gekommen oder ein Großteil. Dann gab es viele Menschen, die aus politischen Gründen, ich sag mal jetzt insbesondere, was die Türkei betrifft, sage ich mal, viele Leute, die aus politischen Gründen oder auch aus dem Iran zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind, dann hier irgendwie ihr Leben sich aufgebaut haben. Es gab also verschiedene Migrationsanreize, sage ich mal. Es gab verschiedene Migrationsanreize und wenn man jetzt beispielsweise ältere Generationen sich anschaut, die halt als Arbeiter und so hergekommen sind, die werden bestimmt nicht sagen, dass sie jetzt groß willkommen geheißen wurden, sondern die mussten sich hier knallhart durchbeißen. Ne?
Also, ja, aber es gibt ja zum Beispiel einen Akif Perinci, der sagt, das war ja auch genau richtig so, ne? Damit man den Leuten nicht schenkt und die quasi auch nicht, damit die halt sehen, dass das einem nicht alles in den Schoß fällt. Ne? Und ich sag mal, diese Willkommenskultur, die hieß vielleicht vorher nicht so, aber die Parallelgesellschaften, die wir tatsächlich haben, die sind ja nicht erst seit 2015 entstanden. Ne? Und wir hatten ja auch schon vorher in den Großstädten gerade, wo die Mehrheiten der in den Schulklassen schon gekippt sind. Ne? Und das heißt also, diese Art und Weise, das, was man heute vielleicht Willkommenskultur nennt, das gibt es ja eigentlich schon länger. Ne? Und das ist ja auch das, glaube ich, was du am Anfang gesagt hast, als Taxifahrer, nicht vorhandene gefühlte Identität bei uns Einheimischen. Und das, ich glaube, das ist mit so einem Punkt, wo man kein Gegengewicht hat. Viele Ausländer, die hier rüberkommen, die sind ja sehr stark kulturell verwurzelt. Wir sehen das bei den Kulturvereinen, ja, auch bei den vielen Türken, die hier noch leben. Oder halt eben die religiöse Schiene. Ne? Viele gehen ja nun mal in die Moschee, obwohl sie es nicht müssten. Die könnten ja genauso gut sagen, so, wir leben jetzt in Deutschland, haben einen deutschen Pass, also lassen wir das alles hinter uns und nehmen jetzt mal eine neue Kultur an. Aber viele tun das ja nicht. Ne? Und was könnte deiner Meinung nach denn dahinter stecken?
Also, ist ja, also ich will mal kurz nochmal zu dem Begriff Willkommenskultur. Wie gesagt, für mich würde Willkommenskultur, wenn das jetzt nicht irgendwie so eine leere Floskel oder so ein leerer Begriff ist, würde für mich bedeuten, dass es quasi so eine Aufnahmekultur gäbe, die von den Menschen auskommt oder so. Aber das ist ja nie der Fall gewesen. Also es wird kaum es wird, sage ich mal, sehr viele Menschen geben, die fremdstämmige Eltern haben oder Ausländer sind, die jetzt nicht unbedingt mit großer Begeisterung oder sowas hier aufgenommen worden, sondern die halt hier einfach hergekommen sind oder wie ich hier geboren sind. Und also weder willkommen noch abgestoßen wurden, sondern sich einfach durchbeißen mussten, wie jeder andere auch. Ja? Wobei ich zumindest bei mir aus meiner Generation sagen kann, dass es eher ein Hindernis war, ja, ein Ausländer oder ausländischstämmig zu sein. Also es war jetzt nicht, ich habe keine Vorteile dadurch erlebt, dass ich irgendwie einen türkischen Namen habe oder so. Ganz im Gegenteil. Ne? Das kann ich ganz eindeutig sagen. Nur was jetzt ist, ist halt so ein, es hat sich halt eine Kultur durchgesetzt in Deutschland. Das hat halt sehr viel mit diesem Identitätsverlust zu tun. Es hat sich eine Kultur durchgesetzt, die glaubt, dass sie irgendwie weiß, was gut für die Menschheit ist. Ja? Und dass sie in einer Verantwortung, in einer historischen Verantwortung steht, jetzt irgendwie die gesamte Menschheit vor dem sozusagen vor dem Untergang bewahren zu müssen und allen Menschen, die Hilfe und Not nötig haben, sozusagen hier Schutz und Unterschlupf bieten zu müssen. Ja? Mhm. Diese Kultur spiegelt sich quasi im Parteiprogramm der Grünen, sage ich mal, wieder. Das ist eben das, was heute den Zeitgeist in Deutschland bestimmt und was natürlich sehr gefährlich ist. Ja?
Zumal es ja nicht nur in Deutschland ist, also komplett in Westeuropa ist das ja so. Nennen wir es einfach mal dieser Toleranzbegriff, ja, also dass man sogar, dass das so weit geht, dass man die eigene Lebensgrundlage eigentlich opfert, also vollkommen irrational, ja, nur um Menschen irgendwie die Möglichkeit geben oder um diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, mit dem man eigentlich gar nichts zu tun hat. Ja, ja, wie soll man sagen, diese Lebensgrundlage, diese Selbstaufgabe, ich glaube, das ist das richtige Wort, halt diese bis zur totalen Selbstaufgabe, was eigentlich vollkommen irrational ist, meiner Meinung nach.
Ja, also was man auf jeden Fall feststellen kann, und das ist, glaube ich, da muss man kein großer Wissenschaftler sein, da muss man nur ein bisschen Einblick, ein bisschen Empathie und, sag ich mal, Lebenserfahrung mitbringen und ein bisschen durch deutsche Großstädte fahren. Was man eindeutig in Deutschland feststellen kann, ist, dass mittlerweile es in vielen Stadtteilen, in vielen Bereichen des Landes nicht mehr sehr deutsch ist. So. Das heißt, das ist zu viele fremde Menschen und zu viele fremde Einflüsse sich in vielen Bereichen Deutschlands sozusagen ausgebreitet haben. Und das, wenn jetzt jemand kommt und sagt, das ist irgendwie rassistisch oder rechtsradikal, dann braucht man gar nicht weiterreden, weil denn das ist kein rationales Argument. Ja, wenn man nicht sagen darf, dass es über irgendwo ein Überfremdungssymptome gibt, ja, dass ein Land sich quasi so stark in so kurzer Zeit so stark verändert hat, dass viele Menschen, die dort ja seit Generationen sozusagen ansässig sind und immer da gelebt haben, sich quasi nicht mehr heimisch fühlen, ja, dann stimmt etwas nicht. Ja, dann haben wir einen Punkt erreicht, wo eigentlich vieles schon aus den Fugen geraten ist und spätestens, eigentlich ist es schon fast zu spät in vielen Bereichen der Gesellschaft. Aber jetzt muss angefangen werden, darüber richtig offen und ehrlich zu diskutieren und zu sehen, wie man Dinge vielleicht wieder zurechtliegen kann. Ja?
Was du eben
Also das zentrale Problem ist die Überfremdung. Ja, das zentrale Problem, was dahinter steckt, ob das nun Willkommenskultur heißt, ob das das Problem mit der Identität der Deutschen oder weiß ich nicht, irgendwelche historischen Verantwortungsgefühle und so weiter. Das sind alles Fragen, die, finde ich, weniger drängend sind, weil deren Klärung kann vielleicht Jahrzehnte dauern. Ja.
Ja, ich sehe das nämlich nicht so, weil ich sehe das nämlich als Ursache dafür.
Ja,
Weil
die
wir haben
Ursache.
gerade was das Thema Volksbewusstsein und Tradition angeht, ist ja eine gravierende Schieflage. Ja, so was beispielsweise bei Türken oder anderen Migranten, da sagt man, ja, die sind traditionell, ja, die haben nun mal ihre Kultur, stehen dazu. Und wenn wir Deutschen das machen, dann ist das gleich deutschtümeln, das ist rechtsradikal. Und ja, so kommt, wird das halt immer transportiert. Ja, wir werden irgendwie beschränkt, ja, nicht weltoffen, zumal das eine mit dem anderen ja nichts zu tun hat. Und viele Migranten, die greifen auch gerne so diese Nazi-Keule dann auf, ja, um mehr Einfluss halt eben auch für die eigene Kultur durchzusetzen. Ne, das ist ja eigentlich eine ziemliche Doppelmoral, oder nicht?
Das ist es definitiv. Und ich sage ganz ehrlich, also Leute, die auf dieser Schiene fahren und nur mit Wörtern wie Hetzer, Rassisten und was weiß ich um sich schmeißen, ohne inhaltliche Auseinandersetzung überhaupt führen zu wollen, die disqualifizieren sich von selbst. Die werden jetzt bald nichts mehr zu melden haben. Das sehe ich jetzt auch ganz einfach mal so. Ja, die schreien jetzt noch ganz laut und bellen noch vor sich hin, ja. Aber diese Art der Diskursverweigerung, die ist einfach überhaupt nicht mehr zu halten. Und die wird das deutsche Bürgertum, ja, wird das auch nicht, glaube ich, weiter tolerieren. Ja. Ich habe jetzt heute gerade einen Artikel gelesen, dass das Neujahrskonzert in Wien mit dem Dirigenten Christian Thielemann zum Beispiel wurde jetzt von irgendwelchen Ultralinken oder so als irgendwie so einen irgendwie so eine, ja, so ein Nazi-Relikt oder sowas dargestellt.
Warum? Ich habe gar nicht mitbekommen,
Ja,
wieso?
weil die Nazis angeblich 1939 das erste Mal ein Neujahrskonzert gemacht haben. Also Es ist derart absurd, ja, dann irgendwelche Dirigenten. Gut, der Thielemann ist halt ein konservativer, sage ich mal, mehr oder weniger, aber der ist also wirklich alles andere, nur hat er mit NS oder sowas nichts zu tun.
Das ist ja schon paradox. Ich meine, Hitler hat auch mit Messer und Gabel gegessen und er hat hier eine Menge Autobahnen bauen lassen. Dann dürfen sogenannte Linke ja nur mit den Fingern essen und nur Landstraße fahren. Ja.
Es nimmt halt immer absurdere Formen an. Ja?
Das stimmt.
Und es werden immer mehr Menschen, sage ich mal, versucht, immer mehr Menschen wird versucht, irgendeinen Stempel aufzudrücken. Und es ist halt so lächerlich geworden. Also ich glaube, dass der Großteil der deutschen Bevölkerung das auch sieht, ja, und sich jetzt gerade halt fragt, ja, wie kommt man denn da raus aus der Misere? Und da machen wir jetzt halt mal auch einen kleinen Beitrag, oder ich zumindest, und spreche ja eben auch mit Leuten, die sagen, ja, ich bin Nationalist, ja, und, aber ich habe mir ja bestimmt 30, 40 Videos von dir schon angeschaut und ich habe noch nie irgendwie was entdeckt, wo du jetzt, sage ich mal, Menschen pauschal herabwürdigst oder abwertest oder hetzt oder irgendwas in der Richtung machst. Also gibt es einfach nicht. Du bist ein anständiger Kerl, der eine klare nationale Position hat, was überall ganz normal sein kann auf der Welt, ja, nur in Deutschland nicht. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Da räumen wir jetzt mal auf mit. Ja? Also man muss ja nicht immer einer Meinung sein, aber diese Diffamierungskampagnen, die sind jetzt mal ausgelutscht. Ja?
So. Ja, danke dir auf jeden Fall für deine Worte und für deine Einstellung. Ja. Zu dem auch, was ich mache. Ja klar, ich meine, plumper Rassismus vorwerfen würde bei mir auch irgendwie lächerlich klingen, weil ich habe ja zum Beispiel auch ein Projekt mit dem Schwarzafrikaner, mit dem Nana Domena, Multikulti trifft Nationalismus. Und das finde ich auch interessant, dass das zum Beispiel auch von linker Seite total totgeschwiegen wird. Ne? Natürlich würden die dieses Projekt irgendwie erwähnen, dann wird ja ihre ganze Argumentation wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Ne? Also jemand sogenannter Nazi und Rassist, der nur seine Weltanschauung auf Hass basiert, wie kann der sich denn dann da mit einem Schwarzen zusammentun und ein Projekt zum Thema Meinungsfreiheit machen?
Ich wollte noch mal kurz, dass wir den Punkt von vorhin noch mal nicht ganz so in der Ecke liegen lassen. Also du sagst ja, die Ursachen, ja, für die heutige Situation, natürlich sind die immens wichtig und darüber muss gesprochen werden, nur das ist eine Sache, die, sage ich mal, die Deutschen sozusagen unter sich irgendwann klären müssen. Nur haben wir jetzt, sage ich mal, so akute Probleme. Wenn ich mir jetzt beispielsweise in vielen Stadtteilen, in Großstädten Westdeutschland, da haben wir Kindergärten. Ja, da kann man eigentlich einfach mal zu irgendeinem Kindergarten gehen und fragen, wenn man sich dafür interessiert, wie es denn aussieht. Da haben wir Kindergärten, wo 50, 60, 70, 80, teilweise bis zu 100% der Kinder nicht mehr mit der deutschen Sprache aufwachsen zu Hause. So, das sind so unvorstellbar große Probleme, die da auf uns zukommen. Und die müssen jetzt unbedingt schnell und klar gelöst werden. Und es muss sozusagen, also das Mindeste, was passieren muss, erstmal sozusagen ein Einwanderungsstopp, ja, statt irgendein Migrationspakt oder sowas. Ja. Und das sind halt eben die konkreten, sage ich mal, Sachthemen, um die es gehen müsste und für die, sage ich mal, eine breite Zustimmung möglich wäre in der Gesellschaft. Weil
nur das Problem ist ja die Umsetzung. Ich meine, ich gebe dir absolut recht, da sind wir ja auch auf einer Linie. Ja. Nur wer soll das umsetzen? Die am Ruder sind, die machen ja genau das Gegenteil. Ja, die sagen ja noch mehr Grenzen auf. Wir nehmen jetzt, es gibt gar keine illegale Einwanderung mehr. Wir machen einfach alles wir erklären das zur legalen Einwanderung. Und das ist ja eben der große Wahnsinn. Ja, also das, was jetzt seit über einem halben Jahrhundert schief läuft, das wird ja jetzt nur noch in potenzierter Weise auf uns niederprasseln. Ne? Und wie du schon sagst, da, wo die Mehrheiten gekippt sind, was für eine Motivation haben denn diese Leute, sich jetzt zu integrieren? Wo sollen die sich denn rein integrieren, wenn es keine deutsche Mehrheitsgesellschaft mehr gibt?
Ja, das ist eben auch so ein Punkt mit der Integration. Ne? Das ist eben so ein, das ist auch so ein Schlagwort, das ist eben ein anderes Schlagwort. Wird ähnlich, sag ich mal, inflationär genutzt wie Rassismus, Rassist oder sonst was. Integration. Alle sprechen darüber, keiner erzählt, was das bedeuten soll.
Ja, Integration ist im Grunde genommen Assimilation, ne?
Ja, Assimilation ist im Grunde eine Vorstufe zur Integration, würde ich sogar eher sagen, weil also Integrare sozusagen zur Einheit werden und assimilieren heißt sich angleichen, also
Ja, daran
sozusagen
aufgehen halt, ne?
dass man dann irgendwann zur Einheit wird. Und was das überhaupt bedeutet, ja, was das für einen Menschen bedeutet, sozusagen aus einer Kultur oder aus einem anderen Volk stammend in ein anderes Volk überzugehen, das ist nicht, das macht man nicht mit einem Kurs. Ja, das ist kein Kurs. Also der Begriff Integration wird völlig falsch verwendet. Ja, da muss komplett nochmal alles verworfen werden, was in den letzten Jahren darüber gesprochen wurde und alles nochmal neu aufgerollt werden. Ja, weil diese Integration, wie sie sich die meisten Leute jetzt vorstellen, ja, der lernt ein bisschen Deutsch, findet einen Job. Und dann schadet er uns nicht mehr. Das ist noch lange keine Integration. Ja, das sieht
Ist
man eben
richtig.
ganz gut.
Die Frage ist aber auch die, wo ich wieder sage, also erstens, ich lehne ja eine massenhafte Integration, Assimilation lehne ich ja grundsätzlich ab,
Ja.
weil das wird ja unweigerlich dazu führen, dass sich ein Volk im Aussehen und Charakter verändert.
Ja, das
Ja?
ist ja, entschuldige, dass ich unterbreche, es ist massenhaft, es ist gar nicht möglich. Ja, wenn wir
Genau.
jetzt mal den Begriff Integration wirklich bis ins kleinste Detail durchleuchten und mit Menschen vielleicht auch, also oder Biografien uns anschauen, wo sowas geklappt hat oder so, ja. Und dann werden wir sehen, dass dieser Komplex Integration, ja, und in einem anderen Volk aufgehen und so weiter, dass sich das eigentlich über Generationen hinwegzieht. Ja, also sag ich mal, umso näher man sich ist, kulturell oder geografisch oder so, desto schneller mag das sein. Also ein Syrer wird vielleicht nach einer, zwei Generationen spätestens in der Türkei irgendwie drin aufgegangen sein und ein Pole in Deutschland oder so. Ist ja auch passiert. Bei jemandem, der vielleicht aus Afrika stammt, dauert es dann vielleicht noch länger oder so. Aber es ist nicht, was man innerhalb von ein paar Jahren schafft. Das geht über Generationen. Ja. Über Generationen gibt es solche Biografien, dass Menschen mal ausgewandert sind, irgendwo eingewandert sind. Aber als Massenphänomen ist das völlig, ist das völlig absurd eigentlich. Ja, also
Ja.
massenhaft Menschen irgendwo zu nehmen und irgendwo anders anzusiedeln, ist eigentlich ein Verbrechen, ne?
Ja,
Das
eine Utopie, ja genau, ein Verbrechen, genau. Das ist ja das, was in den Tagesthemen gab es ja diesen Jascha Monk, der da ganz klar gesagt hat, er sprach davon wir, hat nicht gesagt, wie er jetzt genau damit meint, aber dass in Westeuropa ein Experiment stattfindet aus einer monokulturellen Demokratie, monoethnisch, hat er gesagt, monoethnische Demokratie, eine multiethnische zu verwandeln. Und im Grunde genommen gibt es ja jede Menge Beispiele, dass das eben nicht funktioniert. Ja, egal, ob man sich das alte Rom anschaut, das dann Expansionscharakter hatte, oder zuletzt die UdSSR, die auseinandergebrochen ist,
Ja, man kann ja
Ex-Jugoslawien.
noch einfach in die USA schauen, wo sich ja jetzt immer mehr, sage ich mal, ethnische Grenzen und Gräben aufzeigen lassen. Ja, also das ist ja im Grunde so eine Art, man möchte aus der EU so eine Art USA 2.0 machen. Ja, aber es funktioniert ja in den USA auch nicht. Also da sind ja leben ja die Menschen auch größtenteils in ihren eigenen ethnischen Communities und so, ne?
Und das ist ja auch das natürliche Verhalten. Und das sehen wir ja auch wieder in Deutschland mit den Parallelgesellschaften. Klar kann ich es nachvollziehen, ja. Aber ich möchte aber nicht, dass Deutschland oder Teile Deutschlands zu einer zweiten Türkei oder zu einer zweiten Marokko werden, weil diese Menschen, die diese Kultur gerne leben wollen, die haben ja die Möglichkeit, zu dem oder in das Territorium zu gehen, wo das halt eben vollkommen normal und historisch auch verwurzelt ist.
Ja.
Und das Recht, was ich anderen ja zuspreche, das zählt ja auch für mich. Ja. Ich möchte auch keinem was wegnehmen. Ja. Ich möchte aber auch nichts mein oder Teile meiner Heimat an Fremde einfach so abgeben, die dann ja eben ihren Machtbereich immer weiter ausbauen. Das ist ja so dieses, also ich gehe mal davon aus, also multikulturelle Gesellschaft lese ich mal oder höre ich mal raus, sagst du, ist eine utopische Geschichte. Also es würde quasi nur in begrenzten, stark begrenzten Mengen funktionieren. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen? Oder wie siehst du das mit der sogenannten, die immer gepredigt wird, multikulturelle Gesellschaft? Ist das nur ein temporärer Zustand? Oder wir sehen
das ist halt auch wieder so ein Begriff, ne? Das ist halt auch wieder so ein Schlagwort.
Aber das ist ja wichtig, dass wir darüber reden, ne? Ja, weil
das muss erstmal alles aufgedröselt werden, weil wir benutzen immer diese ganzen Begriffe und wissen eigentlich gar nicht, worum es da wirklich geht. Also die meisten Menschen, glaube ich, wissen überhaupt nicht, worum es dabei geht. Ja? Zum Beispiel, also dieser Multikulturalismus, Multikulti, bunte Gesellschaft und sowas, das sind halt reine Floskeln. Ja? Wenn man jetzt fragt, ja, was stellst du dir denn da drunter vor? Ganz konkret. Ja, dann kommt meistens eigentlich gar nicht viel.
Ja, oder Dönerladen, Pizza essen gehen und weiß ich nicht. Meistens geht es dann immer ums Essen.
Ja, das wird, also man muss es mal in dem großen Kontext sehen. Und zwar in dem, dass halt diese Industrialisierung und diese technologische Fortschritt des 20. Jahrhunderts, der hat einfach eine, sag ich mal, immense Dynamiken auf der Welt hervorgebracht. Ja, und dazu gehörten eben auch Migrationsströme, wie es sie vorher auf diese Weise eben nicht gab. Also das ist eben diese krassen Arbeitsmigrationen. Gab es natürlich in vorigen Jahrhunderten auch immer wieder mal, aber in einem viel kleineren und viel überschaubaren Umfang. Und jetzt sind wir nach 40, 50, 60 Jahren Arbeitsmigration, Asyl und Flüchtling und alles Mögliche zusammen, haben wir jetzt einen Punkt erlangt, wo eben 25% der deutschen Bevölkerung nicht deutsche Abstammung ist. Ja? Mhm. Wer jetzt noch sagt, läuft doch alles wunderbar, machen wir weiter so, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ne? Mhm. Oder möchte einfach nicht einsehen, dass das irgendwann zu sehr großen Zerwürfnissen, zu sehr großen Problemen und zu immer mehr Gewalt und Elend führen
kann. Aber es geht doch anders, das zeigt ja Japan. Ja? Die haben einen sehr hohen Lebensstandard, aber so gut wie keine Migration. Das hat man ja versucht nach dem Zweiten Weltkrieg, wollte man da Koreaner ansiedeln. Und die haben sich da vehement gegen gewehrt. Ne? Die haben natürlich auch ein Problem mit Nachwuchs. Ich glaube, Japan ist eines mit der überaltertsten Völker der Welt. Aber die haben den mit einen der höchsten Lebensstandards, weil die halt eben diese starke Rationalisierung in der Wirtschaft halt eingeführt haben. Ne? Also nicht diesen Wachstumszwang, den wir in der westlichen Wertegesellschaft haben. Das, was du ja auch gesagt hast, diese Migration aufgrund von der Industrialisierung und aus wirtschaftlichen Gründen. Obwohl ich aber denke, dass gerade diese Masseneinwanderung, die wir heute haben, das hat weder oder weniger was mit Arbeit zu tun als mit Konsum. Weil gerade in Deutschland haben wir wieder
neue Konsumenten hergeholt, sozusagen. Ja.
Genau, wir haben ja wieder Arbeitslose. Und was sollen die denn machen, die jetzt gerade kommen? Ja, also was sollen die denn, wie sollen die denn oder wo auf dem Arbeitsmarkt eingesetzt werden? Klar, die werden noch mehr den Billiglohnsektor überschwemmen, ja, um jetzt die Billigarbeiter noch weiter im Lohn zu drücken.
Ja.
Nur auf Dauer hat da ja keiner was von. Ne?
Nee, definitiv.
Selbst auf dem Lohnsektor, ganz kurz noch, ja. Selbst da nimmt ja auch immer mehr die Automatisierung zu. Amazon beispielsweise, das sind teilweise nur Roboter, die von Regal zu Regal fahren und die Ware rausholen. Das machen gar nicht mehr irgendwelche 5-Euro-Jobber. Selbst das wird auf kurz oder lang wegfallen. Ne?
Ja, das ist eben, wo du den Punkt schon ansprichst, das ist eben auch so eine runde Heuchelei. Auf der einen Seite sagt man, so und so viel Prozent der ganzen Arbeitskraft wird in den nächsten 10, 20 Jahren im Grunde wegfallen, weil das Roboter und Maschinen übernehmen. Und auf der anderen Seite kommt man mit dem Argument des Arbeitermangels sozusagen, beziehungsweise Fachkräftemangels. Mhm. Ja, das ist, natürlich durchschauen viele, ne, Frank, das ist, das musst du auch sehen. Nur die Frage ist halt, wie bekommt man, auf welchen gemeinsamen Nenner bekommt man halt eine Bewegung zusammen, die dann tatsächlich mal die Weichen ganz fundamental umstellt in Deutschland. Zur Multikulti-Gesellschaft. Natürlich hat ein Land, ein Staat, ja, hat eine gemeinsame Kultur, die natürlich sehr abwechslungsreich ist im Falle der Deutschen. Ja? Also die deutsche Kultur ist an sich sehr vielfältig, sehr divers, ja, gewissermaßen. Das geht von der Sprache über die Musik, über andere Traditionen.
Ja, Epochen, Bauwerke, ne?
Ja, es ist ja sowieso sozusagen Multikulti. Ja? Also Deutschland ist schon in dem Sinne multikulturell und diese gemeinsame Multikulturalität der Deutschen, aller deutschen Stämme und Regionen und so weiter, macht Deutschland aus.
Ja, du würdest das nicht Multi nennen, weil das sind ja einfach nur Aspekte der deutschen Seele, sagen wir mal. Ne? Weil ja, Multi, ja, aber es gibt ja auch, dass es verschiedene, klar, Einflüsse gab es immer und wird es auch immer geben, ne? Dass sich Völker unterschiedlich kulturell inspirieren. Nur aber, wenn wir schon bei diesen Floskeln sind, multikulturell, das heißt ja, möglichst aus unterschiedlichen Erzteilen zusammenwürfeln und dann hat man was schön Buntes.
Ja, wo das, das ist Quatsch. Also diese Multikulturalität sehe ich sozusagen als ein individuelles Phänomen. Sprich, es gibt Biografien, so wie meine oder viel andere, die eben die das Schicksal eben dazu bestimmt hat, in einer fremden Umgebung oder an einer Umgebung aufzuwachsen, wo sie nicht abstammen, wo sie nicht herkommen. Und dann eignet man sich eben diese Kultur auch mit an. Ja? Mhm. Das gab es in Europa des 18. und 19. Jahrhunderts natürlich zuhaufe. Ja? Wenn man sich die ganzen Künstler oder Künste und gerade im Bereich der Musik und so, war das normal, dass man mehrsprachig war oder dass man in mehreren Nationen gleichzeitig irgendwie zu Hause war und so. Nur das ist halt ein individuelles Phänomen, das ist kein Gesellschaftskonzept. Also Multikulturalismus als Gesellschaftskonzept ist ein reines Experiment, ja, so mal gucken, was passiert und wenn sich alle die Köpfe einschlagen, ja, dann haben wir es ja mal probiert. Das ist ganz gefährlich, aber Multikulturalität als Phänomen, ja, dass jemand, also es gibt ja auch Deutsche, die, weiß ich nicht, in Japan oder so aufgewachsen sind, ja, weil die Eltern da gearbeitet haben oder sonst was, ja, oder Botschafter sind oder weiß ich nicht. Dieses Phänomen an sich ist natürlich was ganz Normales, gab es immer schon, ja, es gab auch im Osmanischen Reich gab es auch Deutsche und so, und die haben das, ihr Deutschsein haben sie sich auch bis heute übrigens bewahrt, ja, es gibt immer noch eine kleine deutsche Gemeinde beispielsweise in Istanbul, die da seit über 150 Jahren sozusagen ansässig ist und die sprechen bis heute ihre Muttersprache, aber die sprechen wahrscheinlich noch besser Türkisch als ich, ja, die sind natürlich dann multikulturell gewissermaßen.
Ja. Nur, ja, aber wie schon gesagt, in kleinen
machen und zu sagen, ja, wir wollen jetzt die ganze Welt so machen, dann sind wir eben bei einer ganz gefährlichen Ideologie gelandet, ja, die versucht nämlich, die Kulturen an sich abzuschaffen. Also wenn man Multikulturalismus als Ideologie sozusagen predigt und das durchsetzen will, dann will man im Grunde die Kulturen alle abschaffen und eine Einheitskultur schaffen, ja, wo dann alle meinetwegen Englisch sprechen und alle dieselbe Musik hören, alle dieselben Kleider tragen.
Ja. Aber das ist ja der Plan der Globalisierung.
Ne? Das ja, ist, das verstehe also dieses, ich unter dieser
Schraub auf, der so ein Schlagwort, Globalisierung. So, genau. Und das gehört ja mit dazu, Länder destabilisieren, auch durch diese multiethnischen Konstrukte. Interessanter Aspekt vielleicht, auf der Netzseite der Bundeszentrale für politische Bildung, da gibt es einen Artikel zum Thema innerstaatliche Konflikte. Also das wird da mit angebracht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Artikel heißt. Und da wird unumwunden zugegeben, dass, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent das waren, 80%, 90% der heutzutage stattfindenden Konflikte innerstaatliche Konflikte sind, das heißt also nicht mehr Nationen kämpfen gegeneinander, also ist der Nationalstaat an sich ja nicht das Problem, sondern die Heterogenisierung der Nationalstaaten. Ja, und dann wird auch noch unumwunden zugegeben, dass die Beeinflussung dieser innerstaatlichen Konflikte in den meisten Fällen von außen auch noch beeinflusst wird. Ja, und dann ist vielleicht so ein Stichpunkt George Soros, der Multimilliardär, nennt es ja gerne Philanthrop, ich würde eher sagen, das ist ein Misanthrop, nämlich, dass er nämlich versucht, durch diese ganzen Farbrevolutionen, wo er auch maßgeblich daran beteiligt war, eben ja, souveräne Staaten aufbricht, erstmal für Chaos herrscht und dann hat man ja die Möglichkeit, eben auch diese gescheiterten Staaten quasi aufgehen zu lassen und weiter auszuplündern. Ne? Nationale Souveränität ist ja etwas, was abgeschafft werden soll. Nationale Staaten, die haben eigene Währung, eigene Regeln, eigene Gesetzmäßigkeiten, unterschiedliche Standards. Ja, das soll ja alles vereinheitlicht werden, dass man eben auch in Deutschland dann Chlorhühner aus Amerika importieren kann. Das heißt, die einzigen, die davon einen Nutzen haben, das ist ja die Großindustrie oder die internationalen Geldströme oder wie man es auch immer nennen will. Und das können die uns natürlich so nicht sagen. Und deswegen verpacken sie es halt meistens blumig und sprechen dann von Vielfalt, aber schaffen im Grunde genommen ja genau das Gegenteil.
Ja, da bewegen wir uns schon in den Bereich der Geopolitik, ne? Also das ist dann sozusagen imperialistische Politik, also in anderen Ländern sozusagen eigene Gruppierungen herausbilden, die dann eigene Interessen von fremden Mächten sozusagen durchsetzen. Bestes Beispiel ist ja Syrien, da ist es jetzt letzten Endes gescheitert. Ja? Mhm. Da hat der, sag ich mal, der Westen quasi das Land destabilisiert, hat den Bürgerkrieg angezettelt, angestiftet und auch zu großen Flüchtlingsbewegungen natürlich dadurch hervorgerufen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal den Fall, zumindest in der näheren Vergangenheit, dass das nicht funktioniert hat. Ja, in Libyen.
Dank Russland auch, ne?
Dank Russland, ja, das muss man dazu sagen, ja. Und dank dem Iran auch. Das ist, muss man auch immer dazu sagen. Also der Iran natürlich muss einem nicht gefallen, was für ein Staatssystem da etabliert ist, aber sie pochen auf ihre Unabhängigkeit, ja, und das muss man ihnen in dieser Zeit der sozusagen dieser militanten Globalisierung, ja, muss man denen das eigentlich hoch anrechnen.
Ja, genau. Wir sind ja jetzt auf dem Weg quasi in eine multipolare Welt. Ne? Es war ja immer so, dass Amerika, die USA, eine Art Weltpolizist dargestellt hat, wo sich keiner wirklich getraut hat, da mal gegen vorzugehen. Südamerika hat ja auch schon angefangen. Ne? Es hieß immer so, der amerikanische oder der Vorhof der USA, dass da südamerikanische Staaten ja auch schon angefangen haben, sich da zu lösen. Ne? Es gab ja Venezuela zum Beispiel, ne? Die fingen dann auch an, ihre oder weg von dieser Hegemonialmacht USA halt sich zu lösen. Ne? Ja. Das ging dann eigentlich auch schon los. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die eigentlich zu begrüßen ist. Ne? Aber was mich halt jetzt auch noch interessiert ist, du hast den Begriff Imperialismus ins Spiel gebracht. Klar, anders kann man es nicht bezeichnen. Aber jetzt deckt sich ja gerade diese Forderung nach offenen Grenzen des Imperialismus mit denen sogenannter Linker. Und die Linke behauptet doch ständig für sich selber antiimperialistisch zu sein. Wie würdest du das denn beschreiben oder wie passt das zusammen?
Na, die Linke hat ja sowohl antikapitalistische als auch liberale Elemente sozusagen in sich. Mhm. Und, wir leben halt zurzeit in einer Zeit, wo sich das Liberale des Imperialismus, also der Imperialismus, nennen wir es beim Wort, ist ja der angloamerikanische, der US-amerikanische, in den letzten 50 Jahren zumindest Imperialismus gewesen. Und der hat ja den Anspruch, Werte auch zu verbreiten. Ja, also Werte von Freiheit, Demokratie und so weiter. Auch wenn man sich da in seinen Handlungen, also auch wenn die Handlungen und die Worte sich da oft widersprechen. Und die Linke hat ja auch diesen wichtigen Pfeiler sozusagen der individuellen Freiheit in sich und begreift aber nicht, dass das Ganze nur funktionieren kann in einem geschlossenen oder zumindest gesicherten System, ja, innerhalb gesicherter Grenzen. Und weite Teile der Linken haben sich im Grunde von ihren ursprünglichen Idealen, nämlich von den deutschen Linken, sage ich mal, ihren ursprünglichen Idealen der deutschen Arbeiterschaft, die deutsche Arbeiterschaft zu vertreten und haben sich verabschiedet. Ja, das ist natürlich auch ein sehr großes und komplexes Thema, weil wir halt auch durch den Fortschritt der Technologie und so immer weniger Arbeit und Arbeitskraft eben benötigen, wie wir das vorhin schon angesprochen haben, und dadurch sich also sozusagen eine Arbeitnehmervertretung, politische Arbeitnehmervertretung mit der Zeit sowieso erübrigen wird. Ja, also und man sucht sich jetzt im Grunde neue Felder, und ich sag mal, die klassisch linke Partei, SPD und die Linken und die Grünen, die sind halt voll auf die Willkommenskultur, auf den Willkommenskulturzug aufgesprungen.
Jetzt hast du selber benutzt.
Ja, die haben halt, den ist der Sozialstaat, der für das deutsche Volk sozusagen mal geschaffen wurde, ist denen mehr oder weniger egal, weil das haben genügend Wissenschaftler jetzt nachgewiesen, dass Sozialstaat und Massenmigration und endlose Aufnahme von Flüchtlingen und so weiter nicht miteinander vereinbar sind. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, wenn man Menschen helfen will, die in elenden oder in schwierigen kriegsgebeutelten Gebieten auf der Welt helfen, dann muss man das vor Ort machen. Mhm. Ja? Alles andere ist Heuchelei. Das kann man so ganz klar sagen. Ja? Mhm. Jeder, der meint, die Menschen, denen es schlecht geht auf der Welt, hier in Deutschland zu helfen, ist ein Feind dieser Menschen. Mhm. Ja? Das muss man ganz klar so sagen. Ob das
natürlich genauso, aber noch vielleicht wichtig, gerade linke Gruppierungen wie die Gewerkschaften, ja, die sind ja im Grunde genommen total auf Linie mit den Arbeitgeberverbänden. Das heißt, noch mehr Einwanderung, noch mehr Lohndrücker.
Und ja, das ist absurd. Ja, das sind eben die absurden Bünde, die entstanden sind. Also der Imperialismus und der Antikapitalismus sind heute mehr oder weniger zwei Seiten derselben Medaille geworden. Ja. Ja, das liegt im Grunde da drin, dass die linke Seite nicht mehr die antikapitalistische Kritik im Vordergrund hält, sondern die individuelle Freiheit eines jeden ist für die höher, ja, als eine gerechte Gesellschaft in Deutschland. Mhm. Und die Imperialisten, denen ist sowieso jedes Mittel recht letztendlich. Da geht es um Einfluss, da geht es darum, im Grunde den Nationalstaat auch an sich abzuschaffen, weil die nächsthöhere Stufe jetzt erreicht ist. Das heißt, eine Ordnung der Konzerne. Ja? Das heißt, die Konzerne oder die Finanzmächte auf der Welt ersetzen dann quasi die bisher regulären Staaten und Nationalstaaten.
Ja, Standort, Wirtschaftsstandorte halt. Ne? Und so bezeichnen es ja auch die
Demokraten in ihrer Propaganda. Die Staaten sind dann nur noch Wirtschaftsstandorte. Die könnte man dann auch, sage ich mal, beliebig umdisponieren oder ein bisschen anders
die Grenzen. Ja, erweitern, also die Freihandelsabkommen.
Erweitern, genau. Also da spielen dann kulturelle Eigenschaften und historische Dinge im Grunde gar keine Rolle mehr. Da geht es dann nur noch darum.
Aber gerade, weil du sagst, dieser Individualismus, der von den Linken so gepredigt wird, das ist doch auch wieder ein Paradoxum, weil wenn ich ganz viele unterschiedliche Kulturen und Werte zusammenbringe, dann fühlt sich doch ständig irgendjemand wieder auf den Schlips getreten, weil der mich mit dem oder diesem Aussage jetzt diskriminiert oder durch seine Handlung stört. Ich meine, das ist ja auch wieder so, was überhaupt vorne und hinten nicht funktioniert, weil maximalen Individualismus, wenn wir bei dem Begriff bleiben wollen, und die maximale Freiheit des Individuums finde ich doch nur in einer homogenen Gruppe, wo gewisse Lebensweisen und Werte halt eben geteilt sind. Das geht doch, funktioniert doch nicht in einem kunterbunten Haufen mit genauso vielen Wertevorstellungen.
Naja, man hat auch nur eine Freiheit innerhalb einer bestimmten Grenze. Ne? Also es gibt ja keine soziale Freiheit. Das ist ja eine Perversion. Ja? Das ist ja immer dieses schöne Beispiel, schickst du dein Kind, gehst mit dem Kind in den Wald und sagst, hier darfst rumlaufen, wo du willst, ja, dann ist das Kind völlig verloren und weiß gar nicht, was es machen soll. Wenn du aber da irgendwie mal vier Linien Begrenzungsfehler hinstellst und sagst, hier in dem Bereich darfst du machen, weil du willst, dann wird das Kind toben und schreien und vor Freude sich nicht mehr einkriegen. Also so ist das. Es gibt Freiheit für uns Menschen immer, für uns ist Freiheit immer eine begrenzte Freiheit. Ja, es gibt keine totale Freiheit. Ja, es ist halt so, man muss zu aller Fairness sagen, es gibt auch noch vernünftige und aufrichtige Linke. Ja, ich bin ja auch nicht von Geburt aus ein Rechter oder so. Ich sehe mich in dem politischen Spektrum sowieso weder links noch rechts. Ja, ich kann Ich kann, wenn es mich überzeugend ist, sowohl das eine als auch das andere für mich annehmen. Aber es gibt immer noch aufrichtige und einigermaßen vernünftige Linke, die leider auch durch ihre eigenen Mitstreiter völlig diffamiert werden und so. Gutes Beispiel, diese Aufstehenbewegung und so weiter, um Sarah Wagenknecht. Aber der ganz große Teil der Linken ist halt so, ich sag mal, so eingenommen von der historischen Pseudo-Verantwortung, ja, irgendwie das Deutsche oder die Deutschen irgendwie sozusagen wieder zu entschulden, ja. Und die sind so sehr davon eingenommen, dass ihnen im Grunde jedes Mittel recht ist. Das geht bis so weit, dass einige dann ganz offen sagen, ja, man muss die Deutschen auch abschaffen und so, ja, wie das ja einige Antifa-Gruppierungen fordern. Ja, die nehmen dann kein Blatt mehr vor den Mund und das sind dann sozusagen die übelsten Auswüchse des Ganzen. Aber allgemein, die deutsche Linke kann nichts mehr mit dem Begriff deutsches Volk, wir sind das deutsche Volk, das sind unsere Gäste. Diese Begriffe funktionieren da einfach nicht mehr. Ja, da hat man sich im Grunde davon verabschiedet. Da geht es nur noch darum, dass jeder seine individuelle und individuelle Freiheit leben soll, dass sich jeder selbst verwirklichen soll und dass das Kollektiv im Grunde nur noch ein Wirtschaftszusammenschluss ist, ja, und nichts anderes mehr.
Ja, die bezeichnen ja irgendwie alles auch als soziales Konstrukt, ne? Genauso wie auch ein Geschlecht ein soziales Konstrukt ist,
Genau.
wo man mittlerweile so losgelöst ist von allem, selbst von seinen biologischen Merkmalen, dass man sich ja sich auch nicht nur zwischen zwei Geschlechtern aussuchen kann, sondern ich weiß nicht, wie viel die aktuell auf dem Markt zu haben sind, keine
Ich
Ahnung.
habe mal die Zahl 72 aufgeschnappt. Ich weiß
Ja.
nicht, wie aktuell das noch ist.
Ja, für mich gibt es ganz langweilig nur zwei, Mann oder Frau.
Ja,
Ja.
ich weiß, das ist nicht für dich so. Es ist so, Frank. Es gibt nur Mann und Frau. Also es ist, sei nicht traurig.
Nee, bin
Fühle dich
ich
nicht so
gar nicht.
einsam. Das ist keine Meinung, was du hast. Das sind biologische Tatsachen. Das kann dir jeder Biologiestudent und jeder Mediziner bestätigen.
Ja.
Und ich bin mit einer Medizinerin verheiratet, deswegen ich weiß es 100%. Es gibt zwei Geschlechter. Und es gibt natürlich verschiedene Abwandlungen und oder sage ich mal Abnormalitäten mit Chromosomen und sonst was. Das sind natürlich auch gleichberechtigte Menschen. Niemand von uns würde, denke ich mal, auf die Idee kommen, solche Menschen irgendwie als minderwertig oder sozusagen zu diskriminieren oder so. Blödsinn. Aber daraus
Man
sozusagen.
sollte sie nicht zum Nonplusultra hochstilisieren, genauso wie Homosexualität. Ja, mir ist egal, wenn einer schwul ist. Ich halte es aber für ein System oder für ein Staatswesen absolut kontraproduktiv, da wo sowieso schon wenig Kinder geboren werden, noch Homosexualität zu propagieren oder in der Schule mit Genderideologie anzufangen und die Kinder halt eben total zu verwirren. Ne?
Ja, also ich denke, wenn es eine Sache gibt, über die wir in Deutschland und in unserer Gesellschaft nicht klagen dürfen, dann ist es das Maß an individueller Freiheit, das wir haben. Also wirklich, jeder kann hier mehr oder weniger nach seiner eigenen Fasson leben in Deutschland. Und wer meint,
Außer
jetzt
wenn du
immer
rechts
noch.
bist, dann fliegst du sogar aus dem Kino.
Wie bitte?
Ich sage, außer wenn du rechts bist, dann fliegst du sogar aus dem Kino.
Ja.
Wie der
Das ist,
AfD.
wenn man sich öffentlich kritisch zu Fragen der Massenmigration, der Überfremdung, der kulturellen sozusagen des kulturellen Verfalls und so weiter äußert, dann hat man ganz schnell das Attribut Rassist und rechtsradikal an sich kleben und das ist natürlich ja, das ist auch eine Art von Unfreiheit. Ja,
Ja,
wir
auf
sind,
jeden Fall.
ich sage ja individuelle Freiheit. Ne? Ich habe ja ganz explizit den Begriff. Also du kannst selber nach deiner Fasson, du kannst Buddhist werden, du kannst dich grün und blau anziehen und durch die Straßen gehen, du kannst im Grunde machen, was du willst. Du findest auch deine Anhaltspunkte. Was den politischen Diskurs angeht, sind wir gar nicht frei. Ne? Das möchte ich nur mal ganz klar unterscheiden. Deswegen bin ich jetzt auch mit meinem Gesicht hier auf, online. Ja? Wenn es nämlich so wäre, würde ich das nämlich gar nicht machen. Ja? Ich mache das, weil weil es mir langsam reicht einfach. Ne? Es reicht mir, dass in Deutschland nicht mehr vernünftig, anständig und kontrovers diskutiert werden wird, dass nur noch Klischees bedient werden und dass nur die Leute Dinge sagen dürfen, die sozusagen auserwählt wurden. Ja? Also es gibt ja, es werden ja kontroverse Themen oder Positionen durchaus auch in den Medien immer wieder mal angesprochen, behandelt, aber nur von denjenigen, die so eine Art Lizenz dafür erhalten haben. Beispielsweise, ein gutes Beispiel, Henrik M. Broder, ja, der allseits bekannte Journalist, ja, der hat so eine Lizenz zum Freidenken. Ja. Ja? Also in Deutschland darfst du nur frei denken und dich frei äußern, wenn du die Lizenz dafür erhältst und wenn du auch nur den Anschein haben solltest, irgendwie nationale oder national bewusste Positionen zu vertreten, dann bekommst du diese Lizenz nicht. Ja? Ja. So einfach. Das muss aufgebrochen werden. Das ist ein Unding. Es gibt hochintellektuelle Personen, auch im rechten Spektrum. Meiner Ansicht nach sind sogar die entscheidenden Fragen, sowohl politischen als auch philosophischen Fragen, werden heute von rechts viel intelligenter und viel ausgeklügelter behandelt als von links, ja, und ich wage es mal, ne, ich nehme mir mal das Recht daraus, das auch zu beurteilen zu dürfen, da ich nun mich seit 20, 30 Jahren mit Politik beschäftige und Zeitungen lese und beide Seiten mittlerweile ganz gut kenne.
Jetzt wollte ich aber noch irgendwas gesagt haben, aber ich höre mich ständig bei dir jetzt im Echo.
Oh, dann ist es jetzt besser?
Jetzt, Test, ja. Ja, es ist ein bisschen besser, weil sonst haben wir nämlich nachher, glaube ich, eine Rückkopplung.
Ja, notfalls muss ich hier mal Kopfhörer aufsetzen. Ne?
Oder leiser drehen.
Ja.
Genau, was ich noch zum Henrik M. Broder sagen wollte, ist ja, da gab es ja auch einige Zitate von ihm, das habe ich mal gefunden, dass, weil er ja auch immer so einwanderungskritisch ist, aber dass er da, was ich darüber gelesen habe, dass er genauso sagt, das deutsche Volk nach dem Motto hat sich eh erledigt und die Welt wäre friedlicher ohne die Deutschen. Ne? Und das wäre die Frage, was ist da wieder Mogelpackung und was ist ernst gemeint? Ne?
Ja, bei ihm ist halt, er darf alles, ne? Er darf herumspinnen, ja. Mhm. Er dürfte zum Beispiel auch sagen, ja, wie wäre es denn, wenn man neuen deutschen Ethnostaat in den neuen Bundesländern aufbauen und eine Mauer hochziehen und die anderen leben in Bundland und wir leben und die Deutschen, die mehr unter sich bleiben wollen, leben dann im Osten oder so, der dürfte ja, alles sagen. Ja. Und da gibt es halt noch eine ganze Reihe von anderen, die das natürlich auch dürfen. Ah. Die haben halt eben die Lizenz zum Freidenken und so funktioniert das nicht mit dem freien Denken und der freien Meinungsäußerung. Entweder haben die Lizenz alle oder keiner. So.
Genau, so ist das auch.
Ja, und da muss man eben mal schauen, dass wir auch einen kleinen Beitrag dazu leisten können, ich vielleicht auch hier ein bisschen, um einige Themen ein bisschen in den Fokus der gesellschaftlichen Debatte zu rücken.
Ja, das ist ja der Sinn der alternativen Medien, ne? Dass man halt eben dem Mainstream, klar, der ist übermächtig, aber dass man halt ein Stück vom Kuchen sich da immer absäbelt und halt was Alternatives auf die Beine bringt, was eben nicht in diesem Fahrwasser zu finden ist. Ne? Und das, klar, das ist unser Beitrag dazu und das wächst ja auch vom Mitmachen aller. Ne? Also die Menschen, die wir erreichen, die haben ja dann auch die Aufgabe, sowas zum Beispiel zu teilen oder auch selber aktiv zu werden. Ne? Das kann ja jeder. Jetzt bin ich aber, glaube ich, ganz stark in der Rückkopplung.
Oh.
Ich weiß nicht, ob das...
Aber es war die ganze Zeit so. Also ich weiß nicht, warum das jetzt plötzlich...
Aha. Test.
Besser?
Ja, ich stelle bei mir auch mal ein bisschen leiser, aber ich glaube, das ist bei dir... Wenn bei dir zu laut ist, dann wird das Video über das Mikrofon aufgenommen.
Ja, du bist jetzt bei mir aber so leise, dass ich dich kaum mehr höre. Also ich muss dann wahrscheinlich Kopfhörer.
Ja.
Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich die habe.
Ja, hoffen wir mal, dass das passt. Ja, du bist ja auch Familienvater.
Ja, genau.
Du hast mir erzählt, deine Frau, ihr habt zwei Kinder, ne?
Zwei Kinder, genau.
Zwei Kinder, deine Frau ist auch Türkin
Richtig.
und mit deiner Mutter zusammen zieht ihr wieder zurück in die Türkei.
Irgendwann, also in mittelfristig, sage ich mal, das ist unser Plan. Wir wollen gerne uns irgendwo auf dem Land niederlassen und ein Stückchen Land auch dazu kaufen. Und ja, das wollen wir dann in der Türkei machen, ne?
Ja, und ich frage einfach mal ganz provokant, warum?
Ja, weil, also erstens, weil wir Türken sind und uns da wohlfühlen, ne? Das ist halt unser Land, auch wenn ich sozusagen immer mit, ich bin halt, das ist das Schicksal von jemandem, der von Geburt an, sage ich mal, immer mit der Fremdheit in sich aufwächst. Wenn ich in der Türkei bin, vermisse ich Deutschland und wenn ich in Deutschland bin, dann vermisse ich die Türkei. Das kennen viele, die so aufgewachsen sind wie ich. Das ist ganz normal, aber meine Frau ist eben eine Türkin und unsere Kinder sind mit unserer Muttersprache aufgewachsen. Und ich denke, dass wir da genauso gut und genauso schön leben können. Und wir können ja Deutschland immer noch besuchen kommen und uns hier gemütlich auslassen. Ja, ich denke, das ist einfach es ist einfach möglich, dass ich habe ja schon mehrmals in der Türkei gelebt. Ich habe mich da auch immer sehr wohl gefühlt und es ist für mich sozusagen auch eine Entscheidung zu sagen, okay, ich schließe damit eine Art Gastarbeitergeschichte. Also bei mir war es nicht ganz Gastarbeiter, aber auch, sagen wir mal, schließe ich damit sozusagen meine Geschichte ab, dann ist die Gastzeit dann irgendwann beendet sozusagen. Ja. Und ich richte mich in der Türkei ein. Es ist ein wunderschönes Land. Es ist meine Kultur, meine Sprache. Und Deutschland wird eben immer ein Teil auch von mir bleiben. Das ist halt so.
Also es spielen schon auch identitäre Geschichten wie Tradition, Kultur, halt, ja, ich möchte es mal als völkisch bezeichnen, auch schon eine Rolle.
Ja, sicher. Ich würde ja nicht nach Russland oder so ziehen, ne?
Das ist auch schön.
Also es gibt für mich nur ein Land außerhalb Deutschlands, das für mich zum Leben in Frage käme. Ja,
Ah.
ich bin halt ein ortsverbundener Mensch. Ne? Ich könnte kein Leben führen, dass ich jetzt irgendwie den ganzen Tag im Flugzeug sitze und jede Woche irgendwo anders aufwache. Da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Also
Der
nicht
bodenständig.
Globalismus geeignet. Ja,
Ja.
ich brauche meinen Kaffee, ich brauche meinen Bäcker. Ich brauche die Leute um mich herum, ja, die man kennt, wo man sich grüßt und man ein paar Worte wechselt. Also das herkömmliche Leben, wie man es seit Jahrtausenden führt, sozusagen.
Ja.
Und die Türkei ist meine Urheimat und Deutschland ist meine Schicksalsheimat. Ne?
Ja, das ist eine gute Beschreibung, ja.
Ja.
Aber das hat jetzt nichts mit Erdogan zu tun, dass sie jetzt sagt, Mensch, der ist super und jetzt ausgerechnet
Oh
jetzt.
nee, mit ihm hat das nichts zu tun. Nee.
Ja.
Ich bin ja, also ich bin gut, als ich in die Türkei gezogen habe, gab es auch schon Erdogan. Ja, nee, also ich
Was
bin.
hältst du von ihm jetzt politisch und menschlich? Kannst du da was zu sagen?
Da kann ich natürlich viel zu sagen, nur da müssten wir vielleicht mal eine Sondersendung dazu machen. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt schon haben. Nicht, dass uns die Leute hier.
Wir sind schon über eine Stunde, sind wir schon dran.
Nicht, dass die Leute hier einschlafen. Also Erdogan und Türkei, ist ein weites Feld, weites Thema. Ich sag mal, innenpolitisch bin ich sehr kritisch, außenpolitisch war ich sehr kritisch.
Ja.
Jetzt geht einiges in eine bessere Richtung.
Ja gut, ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so verfolgt. Ich habe noch im Kopf, Hinterkopf, das türkische Eingreifen im Syrien-Konflikt. Da hat Erdogan ja auch den IS unterstützt. Ne? Also es gab ja
Ja,
Krankenversorgung direkt an der syrischen Grenze von der Türkei halt ausgeleitet. Das ist heute nicht mehr so.
nein, also die Türkei hat insgesamt fast 3000 IS-Kämpfer getötet, die türkische Armee. Also wie kann man dann sagen, die Türkei hat IS unterstützt? Ne? Das, Man kann ja, doch nicht sagen, die Türkei hat IS unterstützt, hat aber 3000 IS-Kämpfer umgebracht. Mhm. Also IS wurde sozusagen mit aufgebaut, natürlich, wenn man den Quellen, wenn man sozusagen alternativen Quellen glauben will, von imperialistischen Mächten auch, die da halt mitgewirkt haben. Und der IS ist im Grunde erst entstanden durch den Irakkrieg. Ja, das ist ja ganz klar, ohne den Irakkrieg hätte es den IS nie gegeben. Und natürlich haben da Geheimdienste und so ihre Finger im Spiel. Was die Türkei gemacht hat, die Türkei hat immer diese sogenannten anderen islamistischen Gruppierungen in Syrien unterstützt. Ja? Also was gibt es da, diese Al-Sham-Brigaden und was weiß ich, da gibt es ja so Dutzende kleiner Milizen und so weiter. Da muss man aber halt auch dazu wissen, dass in Syrien circa 3 Millionen Turkmenen leben, also Türken, ja, und die leben halt auch oft im Nordwestsyrien. Und die sind dann natürlich auch in diesen Milizen mit drin. Und das ist dann natürlich für die Türkei so eine Art Bruderschutz. Ja? Die Türkei hat auch übrigens völkerrechtlich, hat sie das Recht, ihre Volksgruppen in den angrenzenden Staaten zur Türkei im Notfall auch militärisch zu beschützen. Mhm. Das ist, also die Türkei handelt in dem Bereich sozusagen völkerrechtlich ganz abgesichert. Also zum Beispiel der Einmarsch in Syrien und so, der ist auch völkerrechtlich gedeckt. Ne? Mhm. Wenn es nicht so wäre, da kannst du 100% davon ausgehen, dass das Thema wäre in Deutschland. Ja,
ja, das kann ich nämlich genau bezweifeln, weil dann müsste ja auch das Thema in Deutschland sein, die Überfälle der Amerikaner auf andere Länder. Ne? Das wird ja auch total.
Ja, aber ich meine, du kannst jetzt, wir können jetzt aber ruhig schon festhalten, dass Erdogan und die Türkei nicht gerade sehr beliebt sind in Deutschland oder bei deutschen Medien. Ja, und dass sie sich gerne, wenn die Türkei völkerrechtswidrig handeln würde, dass sie da sofort drauf losspringen würden. Ne? Mhm. Ja. Ich sag mal so, wenn wir jetzt da einsteigen, dann haben wir eine halbe Stunde mit dem Thema. Also deswegen würde ich eher sagen, wir vertagen das.
Ja.
Und, ich kann dazu einiges erzählen, was in Syrien abgelaufen ist. Und
ja, mich hätte jetzt nur interessiert, ob halt das nicht mit einer Motivation gewesen ist, halt zurück in die Türkei zu gehen. Ne? Aber wenn jetzt Erdogan nicht...
Nein, also meine persönliche Motivation hat natürlich überhaupt nichts mit dem mit der Regierung oder so zu tun. Ne? Das ist ein... Die Türkei ist ja...
Weil wo Erdogan ja in Köln war, da waren dann 40.000 Türken, haben den bejubelt und fanden das ganz toll, dass er da war, wie so ein Rockstar wurde abgefeiert.
Ja, das finde ich alles nicht gut. Das gefällt mir nicht. Also mir gefällt das nicht, wenn in Deutschland überhaupt, ob das nun Türken oder andere sind, oder bei Türken stört es mich dann natürlich besonders, wenn sich da 50.000 Türken treffen und mit Türkei fahren, durch Deutschland ziehen. Das finde ich, das macht man nicht. Das ist respektlos, ja.
Zu Hause machen.
Wenn ein Fußballspiel ist oder so, ist das eine andere Sache. Ja? Mhm. Aber hier eine quasi Machtdemonstration gewissermaßen auf fremdem Territorium abzuhalten, halte ich für eine sehr falsche Sache.
Hey, da stimmt.
Und das sage ich, auch jedem Türken. Ja? Das weiß auch jeder, der mich kennt, dass das falsch ist. Das sehen übrigens auch sehr viele Türken so, das kann ich auch dazu sagen. Also es sind die 50.000, die man da sieht, dann denkt man, aha, die alle Türken sind irgendwie so. Nee, es ist nicht so. Es gibt auch innerhalb der türkischen Gemeinschaften darüber einen großen, sage ich mal, Disput, ja, wie man hier im Ausland aufzutreten haben sollte. Ja?
Ja.
Das ist ganz klar. Nur, die Türken sind natürlich, die haben natürlich kein Problem mit ihrer Fahne und so, das ist klar. Können halt patriotisch sein, aus vollen Zügen. Und
da trauen sich die Linken noch nichts zu sagen. Ja.
Und das kommt dann natürlich in Deutschland, wo irgendwie schon eine Fahne auf einem Stuhl von einem Björn Höcke in der Günther-Jauch-Sendung für großes Brimborium und großes Entsetzen sorgt, ja, ist das natürlich ganz heikel, ne, wenn dann irgendwie 30.000 Türken mit ihren Fahnen durch dieses sozusagen in seinem Selbstbewusstsein, in seinem nationalen Selbstbewusstsein sehr stark geschädigte Deutschland
Aber genau da müsste doch die Kritik kommen, auch gerade von Linken. Ja? Aber tut es ja nicht.
Doch, die kritisieren das auch, da muss man ehrlich sein. Die Linken finden es, die Linken hassen türkischen Nationalismus.
Ja, aber dann müssten
die ja... Also die Linken unterstützen noch auch die PKK und sowas. Also die Linken hassen nicht nur türkischen Nationalismus. Ja. Die Ultralinken in Deutschland, die, da kann man sagen, die hassen sogar die Türkei.
Aber die hassen die Türken. Also wenn wir eine Demonstration machen vom nationalen Widerstand, dann hast du direkt da 500 Steineschmeißer. Aber wenn dann 40.000 türkische Fahnen wehen, da sieht man halt eben nichts von denen. Ne?
Ja, gut, gegen 40.000 ist auch ein bisschen mehr als irgendwie 500 bei einer NPD-Demo oder so, ja.
Ja, aber die machen ja auch schon ganz hinterhältig hier mit Bahnanlagen angreifen, dass die Züge nicht hinkommen. Also die sind ja da schon recht kreativ. Ne?
Ja.
Aber wahrscheinlich haben sie Angst, dann wieder als Ausländerfeinde zu gelten.
Ja, also wie gesagt, ich muss ja auch dazu sagen, ich bin überhaupt kein Freund von irgendwelchen Demonstrationen. Ja, also das ist nicht unbedingt mein Ding. Ne? Also Fahnen schwenken und Parolen rufen und so weiter, also das ist halt auch so eine Typfrage. Ja, ja. Ich finde, sage ich mal, wenn es jetzt einen Nationalfeiertag geben würde, ja, und da präsentieren, was weiß ich, die Schüler oder irgendwelche Vereine und Verbände, zum Beispiel so einen Schützenausmarsch oder sowas, ja. Also wenn es in einer gewissen Tradition steht und in einem bestimmten Rahmen und in einer bestimmten Ordnung stattfindet und dann wird, weiß ich, am 3. Oktober, deutscher Nationalfeiertag oder so, dann wird halt ein großes Fahnenmeer, ja, und dann marschieren da Jugendverbände oder was weiß ich was und Parteien und alle gemeinsam mit der deutschen Fahne und so. Und dann gibt es ein großes, im Olympiastadion dann einen großen Festakt dazu. Da würde ich mich begeistern können für. Ja? Aber jetzt so, dass politische Gruppierungen sich das für sich vereinnahmen, finde ich immer problematisch. Jetzt versuchen die Linken ja auch zu sagen, ja, wir dürfen uns die schwarz-rot-goldene Fahne nicht wegnehmen lassen und sowas. Also das ist... Ja, also ich fand gut den Aufstand in Dresden, wie das angefangen hat. Das war übrigens bei mir halt auch so ein ausschlaggebender Punkt. Werde ich vielleicht in einer anderen Folge, in einer anderen Sendung von Pro Dissentio mal thematisieren. Da fand ich es gut, weil es zum einen aus der Tiefe des Volkes und der Bürgerschaft in Dresden herauskam. Ja.
Also Pegida meinst du jetzt?
Ja, genau, weil das eine sozusagen unabhängig von irgendeiner Institution stattgefunden hat, weil sich da einfach alle möglichen Leute, die einfach die Schnauze voll hatten, zusammengefunden haben und weil es ordentlich auch stattgefunden hat und immer friedlich abgelaufen ist. Ne? So, da hat mich das, sage ich mal, zumindest am Anfang oder bei diesen großen Veranstaltungen, die es da zu Weihnachten und so gab, hat mich das, sage ich mal, berührt. Ne?
Und das, genau, das ist vielleicht noch zum Schluss, weil wir sind jetzt schon anderthalb Stunden dran, glaube ich.
Wahnsinn.
Ja, die Zeit verfliegt.
Und ne? wir haben noch gar nichts gesagt.
Ja, ich auch das Gefühl. Ne? Aber wo du gerade Pegida erwähnst, du hattest doch auch schon Kontakte zu sogenannten neuen Rechten, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Wie ist das abgelaufen? Oder konkret zu wem? Antaios Verlag, glaube ich, ist mal gefallen.
Ja, genau. Also ich habe angefangen, mich in dem Bereich neue Rechte oder patriotische Publikationen einzulesen. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da sehr bewandert drin bin, aber ich habe mal ein paar Abos abgeschlossen und habe Zeitschriften, Magazine, es geht von der Jungen Freiheit, die ja eher, sage ich mal, konservativ ist, also das, was Frankfurter Allgemeine im Grunde früher auch war und so, ist für mich jetzt Junge Freiheit mehr oder weniger und ist jetzt nicht explizit so rechts. Aber auch die Sezession eben, die ich als sehr fundiertes und sehr erkenntnisbringendes Publikationsorgan immer noch sehr gerne lese. Ja? Und da bin ich dann eben, dann habe ich mich mal angefangen mit Problemen der Gesellschaft auseinanderzusetzen aus einer explizit rechten und nationalen deutschen Perspektive. Ja? Und da habe ich erst bei mir erstmal auf viele Gemeinsamkeiten gestoßen, was die Problemanalyse angeht. Ja? Und ich musste dann auch anfangen, mir selber einzugestehen, dass ich bestimmte Dinge wohl nicht so ganz bedacht habe. Ja? zumindest oder zumindest zu subjektiv betrachtet habe. Also sozusagen nur meinen eigenen Nachteil als Migrant zu sehr im Fokus hatte und weniger das Empfinden oder die Wahrnehmung vieler Deutsche, ja? Mhm. Die mir natürlich nie fremd war, insbesondere halt durch die Zeit im Taxi und so. Ne? Ich hab vieles wahrgenommen, nur die Deutschen, die die Probleme wahrnehmen, die sind ja trotzdem jetzt nicht, die rasten ja trotzdem nicht aus und fangen an, jetzt gegen Ausländer zu hetzen oder so. Die Deutschen sind ja ein sehr friedfertiges und ein sehr vernünftiges Volk in der mhm. Gesamtheit. Ne? Und das ist zum einen eine Chance, aber zum anderen halt eben auch eine Gefahr, weil es halt dann sich bestimmte Probleme so lange hinauszögern, dass sie immer schwerer werden, dass es immer schwerer wird, sie zu beheben. Ja? Mhm. So hat das bei mir angefangen. Da habe ich halt irgendwann das Institut für Staatspolitik kennengelernt, habe die Seminare dort besucht im berüchtigten Schnellroda. Mhm. Und genau. Und dann habe ich da also auch Mitstreiter kennengelernt habe weitere Publikationen mir angeeignet und studiert und ja, bin da halt eingetaucht in die Welt und ich muss sagen, dass gerade was das freiheitliche Denken und den offenen und ehrlichen Diskurs angeht, ich zum ersten Mal richtig in meinem Leben dort fündig geworden bin. Mhm. Ja? Und da bin ich auch, da kann ich nur meinen Dank aussprechen, ja, dass ich dann endlich mal zum einen Deutsche kennenlernen durfte, die überhaupt kein Problem haben mit ihrer Identität und ihre Lieder singen, ja, und ihre Tänze tanzen, sage ich mal, salopp. Und zum anderen, wo ein Klima herrscht, wo wirklich kontrovers diskutiert wird, ja, wo darum gestritten wird, westlich Bindung oder Ostbindung, ja, mehr Nationalismus oder mehr Europa, ja, einen autoritäreren Staat oder lieber einen demokratischeren Staat. Ja? Diese Dinge werden da wirklich ausgefochten und da geht es zur Sache und das passiert sonst nirgendwo. Und ich kann sagen, dass ich auch da eine gewisse Erfahrung habe, denn ich war sowohl mal vor sehr langer Zeit bei den jungen Grünen, ganz kurz nur, ja, da habe ich es wirklich nicht lange ausgehalten, und bei den Jusos, da war ich etwas länger, aber habe da auch keine wirkliche Debatte erlebt und bin da halt, also es gibt da ein paar wenige Leute, die halt sich Informationen aneignen, die belesener sind, aber der ganz große Teil, der ist einfach, da fehlt es einfach auch an Informationen und an Wissen, ja, um überhaupt kontrovers diskutieren zu können. Und dieses fehlende Wissen wird eben ersetzt durch einfache Parolen, ja, durch eine schlichte Ideologie, ja, die halt heißt, wir sind Humanisten, wir sind die Besten, wir wissen, was gut für die Menschheit ist und wir müssen allen helfen und alle retten. Und Rechte, egal wie schlau sie sind, sind böse. Mhm. Ja, so kann man ungefähr das ganze Programm der Jusos zusammenfassen.
Ja, ja, aber da konntest du dich ja mal damit auseinandersetzen und hast ja auch die Möglichkeit gehabt, da zu vergleichen. Das ist ja auch interessant. Aus erster Hand. Ja, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort gewesen, bevor wir unsere Zuschauer überstrapazieren. Ich glaube, um 16.20 Uhr haben wir angefangen. Ja, haben wir eine gute ein, dreiviertel Stunde gesprochen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir haben gar nichts gesagt.
Ja, ich glaube, also ich danke dir, dass du das jetzt gemacht hast. Und wir werden das bestimmt hoffentlich mal wieder machen. Mhm. Vielleicht grenzen wir da das Thema ein bisschen ein. Und ich kann auch nur an alle Jusos und alle jungen Grünen oder wen auch immer sagen, Leute, seid offen für das Gespräch. Entweder ihr kommt mit Argumenten, ja, oder ihr kommt gar nicht. Also inhaltsfrei befreite Debatten werden ab jetzt nicht mehr toleriert. Ja, wir wollen Inhalte, wir wollen Argumente. Wenn ihr meint, dass ihr Recht habt, ja, was beispielsweise Migration oder oder Aufnahme von Flüchtlingen oder was weiß ich auch immer angeht, dann bringt eure Argumente und hört euch die Argumente der Gegner an.
Ja, sehe ich genauso. Ich hatte ja ein paar Leute vom linken Spektrum, die mit mir diskutieren wollten, einmal auf, auch als Hangout und einmal auch bei Multikulti trifft Nationalismus. Nur hat man dann von denen irgendwann nichts mehr gehört. Die haben nicht mehr reagiert. Keine Ahnung, ob die da Gruppenzwang, Ärger mit ihren Genossen gekriegt haben. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, auch...
Das geht mir nicht anders, Frank. Ne? Das kann ich auch gleich dazu sagen, weil das muss man auch dazu sagen, die Linken mögen natürlich nicht alle Ausländer. Sondern die, die sie, den, also ich sag, die, mit die Linken meine ich jetzt unsere Klischee-Linken, ja, unsere moralgesteuerten, komplett moralgesteuerten. Die reden natürlich mit Ausländern gerne, denen sie helfen können, mit denen sie Mitleid haben können, ja. Da sind sie dann sehr interessiert, aber wenn ihnen mal ein Türke die Leviten liest oder, sage ich mal, versucht ihnen zu erklären, was zum Beispiel, warum die Türkei bestimmte Dinge tut, ja, außenpolitisch und so weiter, dann sind sie gleich total abgetan. Die wollen natürlich nur jemanden, der auf Erdogan rumhackt und auf der Türkei rumhackt und alle linksmarxistischen Organisationen zum Himmel lobt, egal ob sie terroristische Anschläge begehen, egal ob sie hunderte Menschen in die Luft gesprengt haben, egal ob sie Kinder mit Kalaschnikows erschießen oder an die Waffe führen. Das ist denen dann leider egal. Mhm. Aber trotzdem, meine Tür bleibt offen, wenn es Linke gibt, die sich gern mit mir auseinandersetzen wollen, die ein Thema mit mir ernsthaft behandeln wollen. Ich bin bereit, diesen Kanal wird es weitergeben. Ja, das war es dann von mir aus erstmal.
Ja, dann bedanke ich mich. Und ich werde deinen Kanal auch bewerben. Also wie gesagt, ich werde dieses Video auch bei mir hochladen mit einem Verweis auf das Quellvideo, also auf deinen Kanal.
Danke.
Da kann ich auch nur jeden Abonnenten von mir muntern, deinen Kanal zu abonnieren. Denn ich denke mal, da werden in Zukunft sicherlich noch interessante Gespräche abrufbar sein. Gut, in diesem Sinne, immer vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken, Frank. Ich wünsche dir alles Gute bei deiner weiteren Arbeit. Ich habe wirklich alle Achtung dafür, dass man jahrelang für seine Sache kämpft und einsteht und sich nicht niederkriegen lässt. Ja, ja, du bist, sage ich mal, auch in gewissermaßen auch ein Gesicht, ja, für viele, die aus einer wirklich nationalrechten Ecke kommen, ja, und ein bekanntes Gesicht. Und ich halte jede Diskursverweigerung für einen großen Schaden an unserer Gesellschaft. Und genau deswegen finde ich gut, dass du dich nicht unterkriegen lässt und immer weitermachst. Und wenn Leute wie du auch in der öffentlichen Diskussion stattfinden, dann kann man davon reden, dass es Deutschland, dass in Deutschland Dinge wieder anfangen, sich zum Besseren zu wenden. Und dass es eine wirklich offene und ehrliche Debatte geben wird.
Lass uns überraschen.
Also, danke dir und bis zum nächsten Mal.
Ja, alles Gute.
Ciao.
Ciao.